Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Mit Kapitel 13 des Johannesevangeliums haben wir bereits in der vorletzten Sendung die sogenannte Abschiedsrede Jesu erreicht. Sie umfasst insgesamt 5 Kapitel, endet also erst mit Kapitel 17. Die anderen 3 Evangelien, also das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium, die wegen ihres ähnlichen Aufbaus auch als synoptische Evangelien bezeichnet werden, sie berichten davon, wie Jesus am Vorabend seines Todes gemeinsam mit seinen Jüngern das Passahmahl einnimmt. Ein Jerusalemer Bürger hat ihnen dafür einen größeren Raum im Obergeschoss eines Hauses zur Verfügung gestellt. Während des gemeinsamen Essens gibt Jesus dem Passahmahl eine neue Bedeutung und fordert seine Jünger auf, es fortan als Gedächtnismahl zu feiern, das an seinen Tod am Kreuz erinnert. Je nach Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit wird es heute als christliches Abendmahl, als Herrenmahl, als Brotbrechen oder als Eucharistie bezeichnet. Während Jesus mit seinen Jüngern das Passahmahl einnimmt, entlarvt er einen der Jünger, Judas Iskariot, als Verräter. Dieser Vorgang wird auch im Johannesevangelium geschildert, und zwar inmitten der Abschiedsrede Jesu. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass Jesus diese Rede am Abend vor seinem Tod gehalten haben muss, während er und seine Jünger sich zur Feier des gemeinsamen Passahmahls versammelt hatten. In der christlichen Tradition werden diese Ereignisse dem Gründonnerstag zugeordnet. Was man beim Lesen eines dicken Romans als absolut ungewöhnlich empfinden würde, ist bei der Bibellektüre eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, dass alle 66 Bücher der Bibel in größere und kleinere Sinneinheiten aufgeteilt sind, also in Kapitel und Verse. Nur so ist es möglich, bestimmte Bibelstellen schnell wiederzufinden oder sich mit anderen Leuten über einen bestimmten Textabschnitt zu verständigen. Die Aufteilung des Neuen Testaments in einzelne Kapitel wurde allerdings erst im 13. Jahrhundert vorgenommen und die Einteilung in Verse erstmals im 16. Jahrhundert. Natürlich haben sich die Verantwortlichen damals etwas dabei gedacht, als sie diese Einteilung vornahmen. Aber manchmal kann man eben auch anderer Meinung sein als sie. So wundere ich mich zum Beispiel darüber, an welcher Stelle das 13. Kapitel des Johannesevangeliums zu Ende geht und das 14. beginnt. Denn hierdurch wird ein kurzes Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus bzw. zwischen Jesus und seinen Jüngern in 2 Teile zerschnitten. Bereits in Vers 33 des 13. Kapitels hatte Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Kurz darauf dann eine Rückfrage von Simon Petrus. Er möchte Genaueres von Jesus wissen, ahnt aber wohl schon, dass Jesus eine Konfrontation mit seinen Feinden auf sich zukommen sieht. Denn Petrus verspricht, Jesus überall hin zu folgen und notfalls sogar sein Leben für ihn einzusetzen. Doch Jesus widerspricht ihm erneut. Der letzte Satz von Kapitel 13 lautet: Du willst dein Leben für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Zu Beginn von Kapitel 14 wird dieses Gespräch nun unmittelbar fortgesetzt. Zuerst wendet sich Jesus an seine Jünger, dann stellt Thomas eine Frage und Philippus macht eine Zwischenbemerkung. In Vers 1 wird Jesus mit den Worten zitiert: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. An Gott glauben und an Jesus glauben. Mit dieser Formulierung ist der griechische Text des Neuen Testaments, auf den unsere heutigen Bibelausgaben zurückgehen, völlig richtig wiedergegeben. Dennoch drängt es mich, die besondere Eigenart des griechischen Textes noch deutlicher ins Deutsche zu übertragen. Statt glaubt an Gott und glaubt an mich, wäre es meines Erachtens besser zu sagen, vertraut euch Gott und vertraut euch mir an. Damit wird klarer zum Ausdruck gebracht, dass der Glaube nicht auf einer spontanen Entscheidung beruht, sondern eine Art Vorgeschichte hat, die zum konkreten Handeln auffordert. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, glaube mir, dass ich dich mit meinem Auto nach London bringen kann. Naja, dann wird die andere Person es eben glauben oder auch nicht. Beides erfordert zunächst mal keine konkreten Konsequenzen. Wenn ich dagegen sage, vertraue dich mir und meinem Auto an, ich will dich nach London bringen. Tja, dann liegt es nun an der betreffenden Person, ob sie einsteigt und mit mir losfährt oder nicht. Auf ganz ähnliche Weise erwartet Gott von den Menschen einen aktiven Glauben, der weit darüber hinausgeht, den lieben Gott einfach nur einen guten Mann sein zu lassen, wie so häufig gesagt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich im Sinne der Bibel an Gott bzw. an Jesus glaube, dann bedeutet das, dass ich mich ihm anvertraue, und zwar mit Haut und Haaren. Diese Art von Glauben hat dann auch die Kraft, dass das Erschrecken über schlimme Dinge, die passieren werden, nicht grenzenlos ist. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Damit ist nicht gemeint, dass sie mutig und gelassen, womöglich mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen der Todesstunde Jesu entgegenblicken sollen. Aber das abgrundtiefe Erschrecken über seine bevorstehende Hinrichtung möchte Jesus seinen Jüngern nehmen. Sein Tod soll ihren Glauben nicht ins Straucheln bringen. Ich komme zu Vers 2. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Dieser Vers ist so rätselhaft, dass er für sich genommen alle möglichen Deutungen zulässt. Zum Beispiel auch die Deutung, dass Gott in vielen verschiedenen Religionen zu finden sei. Dass das Christentum eben nur eine Möglichkeit von vielen sei, um Kontakt mit Gott aufzunehmen und Erlösung zu erlangen. Diese gar nicht so selten anzutreffende Meinung halte ich jedoch für völlig falsch. Denn es ist ja nicht irgendwer, der hier von den vielen Wohnungen im Hause seines Vaters spricht, sondern Jesus Christus. Und diesen Jesus Christus werden wir in Vers 6 dieses Kapitels sagen hören, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Damit ist völlig ausgeschlossen, dass mit den vielen Wohnungen fremde Religionen gemeint sein könnten, die Jesus den Menschen als Alternative anbietet. Im Grunde würde das dem ganzen Alten Testament und dem Neuen Testament widersprechen. Deshalb wundert es mich, dass man diese Auffassung trotzdem immer wieder zu hören bekommt. Ich selber habe mal versucht, mir die Wohnungen, von denen Jesus hier spricht, als Wohnraum im Weltall vorzustellen. Je länger sich die Wissenschaft mit der Beschaffenheit und Ausdehnung des Weltalls beschäftigt, desto klarer wird uns vor Augen geführt, dass die Erde kaum mehr ist als nur ein winziger Punkt in den unendlichen Weiten. Allein die Entfernungen zwischen manchen Himmelskörpern liegen jenseits unserer Vorstellungskraft. Also angenommen, Jesus hätte an diesen riesigen Wohnraum gedacht, den Gott geschaffen hat und der bisher anscheinend nur zu einem winzigen Teil tatsächlich bewohnt ist. Und jetzt setzen wir dem entgegen, was die Jünger damals über die Sonne, den Mond und die Sterne wussten, die sie am Himmel leuchten sahen. Wahrscheinlich dachten sie, dass es sich dabei um irgendwelche Lampen handelt, die Gott am Himmel befestigt hat. Wie Sie sehen, sind diese beiden Vorstellungswelten schlichtweg nicht miteinander vereinbar. Hätte Jesus den Jüngern erzählt, wie lange sie unterwegs sein würden, wenn sie auf dem Nachbarplaneten einen Besuch abstatten wollten, sie hätten sich sicher nur gefragt, wovon redet Jesus? Tja, und damit zurück zu der Aussage von Vers 2. Wovon redet Jesus, wenn er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen? Nun, ich glaube, dass er die Jünger darauf hinweisen will, mein Tod, meine Auferstehung und meine Rückkehr zum himmlischen Vater spielen sich in einer Dimension ab, die ihr auch nicht ansatzweise verstehen könnt. Du, Petrus, sprichst davon, für mich notfalls in den Tod gehen zu wollen. Aber ich habe vor, für die Sünden der Menschheit zu sterben. Kein Mensch kann sich vorstellen, was das heißt. Niemand kann erahnen, was es heißt, eine völlige Gottesferne zu erleiden. Und erst recht sprengt es jede menschliche Vorstellungskraft, was es bedeutet, an die Seite des himmlischen Vaters zurückzukehren. Aber ich verspreche euch, eines Tages werdet ihr mir dorthin folgen. Gott, der Vater, will auch euch bei sich haben. Bei ihm ist genügend Platz. Und ich persönlich werde dafür sorgen, dass ihr euch in eurer Wohnung bei ihm wohlfühlt. Während ich die knappen Worte Jesu nun reichlich ausgeschmückt habe, frage ich mich, ob das nicht schon zu viel des Guten war. Einerseits wünsche ich mir, dass wir diese Wohnungen, die Jesus uns verheißt, uns so weit vorstellen können, dass wir uns wenigstens auf sie freuen können. Andererseits sollte ich mich wohl davor hüten, das begreifbar machen zu wollen, was Jesus seinen Jüngern gegenüber nur vorsichtig andeutet. Ich komme zu Vers 3. Jesus sagt, »Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.« An dieser Stelle ist zum ersten Mal in der Bibel die Rede davon, dass Jesus Menschen von der Erde wegnehmen will, um sie an einen anderen Ort zu bringen, den er für sie vorbereitet hat. Das ist etwas völlig Neues, was den Menschen des Alten Testaments niemals verheißen wurde. Denken wir beispielsweise an Abraham. Gott versprach ihm, seine Nachkommen so zahlreich zu machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Aber die Verheißungen reichten nicht über das Leben auf dieser Erde hinaus. So sagte Gott zum Beispiel, ich will dies ganze Land, das ich verheißen habe, euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Die Hoffnung des Alten Testaments richtete sich also voll und ganz auf ein Reich hier auf der Erde. In diesem Reich würden Frieden und Gerechtigkeit wohnen, was an sich schon eine großartige Verheißung war, weil die Menschen damals häufig das pure Gegenteil erlebten. Im Zusammenhang mit dem Matthäusevangelium bin ich ziemlich ausführlich darauf eingegangen, dass die Menschen des Alten Testaments eine Art Himmel auf Erden erwarteten. Und ich persönlich meine auch, dass dieses irdische Himmelreich gemeint war, als Johannes der Täufer mit der Botschaft durchs Land zog, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und mit dieser Botschaft hat auch Jesus seine Jünger zu den Israeliten, also den Nachkommen Abrahams, geschickt. So wird im 10. Kapitel des Matthäusevangeliums Folgendes berichtet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Volk Israel als Ganzes lehnte es jedoch ab, Jesus als Messias, als Erlöser, als König Israels anzunehmen, während es andererseits Nichtjuden gab, die sich der Botschaft Jesu öffneten. Einer von ihnen war beispielsweise der römische Hauptmann von Kapernaum. Als er voller Vertrauen Jesus darum bat, seinen kranken Knecht zu heilen, war selbst Jesus überrascht. Im 8. Kapitel des Matthäusevangeliums wird berichtet, als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, »Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden.« Was war nun die Folge, dass Jesus solchen Glauben in Israel bei keinem gefunden hat und dass das Volk nicht bereit war, Jesus als Messias anzunehmen? Nun, die 4 Evangelien berichten darüber, dass sich Jesus mehr und mehr den Nichtjuden, den sogenannten Heiden, zuwandte. Deshalb heißt es etwa im 11. Kapitel des Matthäusevangeliums, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Hier gibt es also keine Einschränkung mehr auf das Volk Israel. und dass Jesus seine Königsherrschaft auf Erden errichten wird, ist nun für sein zweites Kommen vorausgesagt. So, wie ich die Bibel verstehe, gehen damit die Verheißungen des Alten Testaments für das Volk Israel in Erfüllung. Die christliche Gemeinde dagegen wird in den Himmel entrückt werden. Der Apostel Paulus schreibt dazu im 1. Thessalonicherbrief: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Übrigens, auch die Vorstellung, dass Menschen, mir nichts, dir nichts, entrückt werden könnten, mag die Jünger Jesu erschreckt haben. Vielleicht dachten sie daran, als Jesus in Vers 2 unseres Bibeltextes ankündigte: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ja, auch manche Ereignisse, die Gott höchstpersönlich in die Wege leitet, sind zunächst einmal so befremdlich, dass sich Menschen davor mitunter fürchten. So gesehen könnten sich die Worte in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, auch auf das beziehen, was von Gottes Seite auf die Jünger zukommen wird. Nicht jeder, der einigermaßen zufrieden ist mit seinem Leben auf der Erde, ist gleich hellauf begeistert, wenn er erfährt, dass Jesus ihm eine Wohnung im Himmel vorbereiten will und dann zurückkommt, um ihn abzuholen und dorthin zu bringen. Ich komme nun zu Vers 4 unseres Bibeltextes. Jesus sagt: Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Diesen Vers halte ich für sehr wichtig, weil er nicht nur für die Jünger in der damaligen Situation Gültigkeit hat, sondern im Grunde auch für uns ein Maßstab sein sollte, wenn wir uns mit schwierigen Bibelstellen abmühen. Mit dem Satz, wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, erinnert Jesus seine Jünger an das, was er ihnen bei anderen Gelegenheiten bereits beigebracht hat. Dieses sehr einfache Prinzip habe ich vorhin ebenfalls angewendet, als es um die Aussage ging: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Für sich genommen, so sagte ich, lässt diese Aussage viele Deutungen zu. Auch die, dass in vielen Religionen das Heil zu finden sei. Doch wenn ich mir dann in Erinnerung rufe, was Jesus bei anderen Gelegenheiten gesagt hat und was ich an anderen Stellen der Bibel zu diesem Thema finde, dann komme ich ganz schnell zu dem Schluss, diese Deutung kann nicht richtig sein. Der noch vor uns liegende Vers 6 schließt völlig aus, dass mit den Wohnungen bei Gott verschiedene Religionen gemeint sein könnten. Theologen sprechen gern davon, dass man schwierige Bibelstellen, aber auch fragwürdige Behauptungen, stets am Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift überprüfen sollte. Damit ist gemeint, dass man in Zweifelsfällen mehrere Bibelstellen zu Rate zieht, um nicht zu voreiligen Schlüssen zu kommen. Direkt im Anschluss an die Aussage Jesu aus Vers 4, wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, folgt nun allerdings eine überraschende Rückfrage von Thomas, einem der Jünger Jesu. Vers 5 lautet: Sprich zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Ja, streng genommen stellt Thomas hier keine Gegenfrage, sondern er widerspricht Jesus. Im Sinne von: Du behauptest, dass wir wüssten, warum du uns verlässt und wohin du gehst. Aber das ist doch gar nicht wahr. Wir haben keine Ahnung. Vermutlich wissen Sie, dass Thomas im Volksmund auch als Zweifler bezeichnet wird. Das kommt daher, weil er später an der Auferstehung Jesu zweifelt, als einige Leute erzählen, Jesus wieder lebendig gesehen zu haben. Aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass es Menschen wie Thomas gibt, die ihre Zweifel offen äußern. Denn häufig sprechen sie damit anderen Leuten aus dem Herzen, die mit ihren Zweifeln hinter dem Berg halten. Wer weiß, wenn Thomas seinen Schnabel gehalten hätte, dann wäre der nachfolgende Vers von Jesus wohl niemals gesagt worden. Dabei stellt dieser Satz doch klar, welche besondere Rolle dem Sohn Gottes zukommt. Ja, diesen Satz könnte man sogar als Kurzfassung des Evangeliums bezeichnen. Jesus spricht zu ihm, also zum ungläubigen Thomas: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Er ist nicht nur eine Person, die den Weg zeigt, sondern er persönlich ist der Weg. Das heißt doch, keine Kirche und keine christliche Zeremonie kann Sie und mich zu Gott bringen. Nur Jesus Christus kann das. Er ist der Weg. Entweder haben Sie Christus oder Sie haben ihn nicht. Jesus sagt auch, dass er die Wahrheit ist. Er sagt nicht, dass er die Wahrheit sagt, obwohl das natürlich auch zutrifft. Aber in allererster Linie gilt, er ist die Wahrheit. Er ist sozusagen das Eichamt für Wahrheit, wo man alles andere überprüfen kann. Und Jesus sagt auch, dass er das Leben ist. Das bedeutet wesentlich mehr als nur am Leben zu sein. Ich bin das Leben bedeutet, ich bin die Quelle des Lebens, der Ursprung. Durch mich existiert das Leben vom einfachen Gänseblümchen bis hin zum schlauesten Menschen der Welt. Und dann kommt eben die Aussage, die so vielen Menschen gegen den Strich geht. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Alle Religionen und Ideologien werden damit in ihre Schranken verwiesen. Laut Jesus sind sie nicht dazu geeignet, einen Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Vielen Menschen ist das zu dogmatisch, wie sie sagen, und meinen damit, dass es ihnen ziemlich engstirnig vorkommt. Aber was soll ich dazu sagen? Als kleiner Junge hatte ich eine Grundschullehrerin, die war genauso engstirnig und dogmatisch. Sie behauptete stets, dass 2 + 2 = 4 ergibt. Und zwar ganz gleich, ob man die Anzahl von Äpfeln, Kühen oder Münzen addiert. Später musste ich feststellen, dass die Bank, bei der ich mein Girokonto eröffnet habe, nach demselben Prinzip arbeitet. Also, lassen wir uns als Christen nicht davon beirren, wenn man uns Engstirnigkeit oder Dogmatismus vorwirft. Jedenfalls, wenn es um die Frage geht, wer die Menschen mit Gott in Verbindung bringen und wer uns von unseren Sünden erlösen kann. Denn wenn ich jemanden nach dem Weg frage, so möchte ich die Wegbeschreibung doch auch nicht von jemandem haben, der sich selbst nicht sicher ist, wie man ans Ziel kommt, sondern von jemandem, der wirklich Bescheid weiß. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erwartet Sie die Fortsetzung von Kapitel 14 des Johannesevangeliums. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.